Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ruhepol, ein Raum für Gedanken, die nicht an der Oberfläche entstehen, sondern in der Tiefe. Ein Raum für Reflexion, für innere Weite und für die feinen Zwischentöne, die im Alltag oft überhört werden. Eines der vielen Themen, was mich in den letzten Tagen beschäftigt hat, ist die Frage, was bleibt, wenn eine Stimme verstummt, die über Jahrzehnte hinweg Denken geprägt hat. Jürgen Habermas ist gestorben und mit ihm verschwindet nicht nur ein Philosoph, sondern eine bestimmte Art zu denken. Denn wir leben in einer Zeit, in der Kommunikation allgegenwärtig ist, aber Verständigung zunehmend fragil. Mit dem Tod von Jürgen Habermas verliert die intellektuelle Öffentlichkeit sowie die Philosophie und politische Theorie eine ihrer einflussreichsten Stimmen und zentralen Referenzfiguren. Habermas war nicht nur Philosoph, sondern ein öffentlicher Denker, der die politische Kultur über Jahrzehnte hinweg begleitet und mitgeprägt hat. Im Zentrum steht dabei eine klare Annahme, dass demokratische Gesellschaften auf Verständigung angewiesen sind, nicht als Ideal, sondern als strukturelle Voraussetzung ihrer Legitimität. Habermas hat diese Idee in seinen Arbeiten zur deliberativen Demokratie weiterentwickelt und damit international Einfluss auf politische Theorie und Verfassungsdebatten genommen. Zugleich war er ein kritischer Beobachter der Gegenwart. Früh hat er auf Verschiebungen in der Öffentlichkeit hingewiesen, auf die zunehmende Ökonomisierung von Kommunikation, auf die Rolle von Medienlogiken und zuletzt auf die Fragmentierung durch digitale Plattformen. Seine Diagnose war dabei konsistent. Wo Kommunikation ihre verständigungsorientierte Struktur verliert, gerät auch die demokratische Praxis unter Druck. Philosophisch hat er die Moderne gegen ihre eigenen Verkürzungen verteidigt. Er hat gezeigt, dass Vernunft nicht als isolierte Leistung des Subjekts verstanden werden kann, sondern als intersubjektiver Prozess gebunden an Sprache und sozialer Praxis. In seinem Spätwerk hat er die Perspektive historisch vertieft und die Entstehung moderner Vernunft als Ergebnis kultureller und religiöser Transformationsprozesse rekonstruiert. Habermas hat sich nie aus dem öffentlichen Diskurs zurückgezogen. Er hat Stellung bezogen zu Europa, zur Demokratie, zu Krieg und Frieden. Nicht als Kommentator, sondern als Intellektueller, der politische Entwicklungen an normativen Maßstäben misst. Mit seinem Tod endet eine Form intellektueller Präsenz, die in dieser Konsequenz seltener geworden ist. Eine Verbindung aus theoretischer Strenge, politischer Urteilskraft und der Bereitschaft, öffentliche Debatten fundiert argumentativ zu führen. Jürgen Habermas gehört zu den produktivsten Philosophen des 20. und 21. Jahrhunderts. Seine Werke sind nicht nur umfangreich, sondern vor allem bemerkenswert in seiner Kontinuität. Über Jahrzehnte hinweg verfolgt er eine zentrale Fragestellung, nicht fragmentarisch, sondern systematisch. Er schrieb im Laufe seines Lebens über 50 Bücher, darunter zahlreiche Monographien und Sammelbände, und prägte damit über Jahrzehnte hinweg maßgeblich die philosophische und gesellschaftstheoretische Diskussion im deutschsprachigen Raum. Seine Werke zeichnen sich durch eine konsequente Verbindung von analytischer Schärfe und gesellschaftlicher Relevanz aus, wobei er zentrale Fragen nach Macht, Verantwortung und individueller Freiheit immer wieder neu verhandelte. Dabei gelang es ihm, theoretische Reflexion mit konkreten Zeitdiagnosen zu verknüpfen. Und so nicht nur akademische Debatten zu beeinflussen, sondern auch Impulse für ein breiteres öffentliches Verständnis gesellschaftlicher Entwicklungen zu setzen. Habermas ist nicht leicht zugänglich, teilweise sehr abstrakt, sprachlich komplex. Aber wenn man ihn versteht, bekommt man ein extrem präzises Instrument, um Gesellschaft, Kommunikation und Macht zu analysieren. Was im gegenwärtigen Diskurs häufig verloren geht, ist nicht nur ein bestimmter Tonfall, sondern die Einsicht in die strukturellen Bedingungen von Verständigung selbst. Kommunikation ist nicht primär ein Instrument zur Durchsetzung von Interessen, sondern ein Medium der Verständigung, in dem Geltungsansprüche erhoben und geprüft werden. Jede ernsthafte Äußerung, so Habermas, impliziert dabei drei Dimensionen: ein Anspruch auf Wahrheit, ein Anspruch auf normative Richtigkeit, ein Anspruch auf Wahrhaftigkeit. Das bedeutet, Sprechen ist nie neutral, es ist immer eingebettet in ein implizites Angebot, sich rational darauf zu beziehen. Vor diesem Hintergrund wird verständlich, warum Polarisierung nicht einfach ein gesellschaftliches Phänomen ist, sondern eine Störung kommunikativer Rationalität. Denn wo Kommunikation strategisch wird, also darauf abzielt, zu überzeugen, zu dominieren oder zu inszenieren, verliert sie ihren eigentlichen Sinn, die kooperative Klärung von Geltung. Die Fähigkeit, komplex zu denken, ist in diesem Zusammenhang keine kognitive Spielerei, sondern eine Voraussetzung rationaler Kommunikation. Komplexität bedeutet hier nicht Beliebigkeit, sondern die Anerkennung multipler Perspektiven, die sich nicht ohne weiteres auflösen lassen. Wer vorschnell vereinfacht, unterläuft damit den Bedingungen von Verständigung. Differenzierung wird damit zu einer epistemischen Notwendigkeit. Ein Urteil, das zu schnell gefällt wird, ist kein Zeichen von Klarheit, sondern von Reduktion. Er ersetzt die Prüfung von Argumenten durch die Stabilisierung eigener Positionen. Auch der Wahrheitsbegriff verschiebt sich bei Habermas entscheidend. Wahrheit ist nicht länger als Eigenschaft isolierter Aussagen zu verstehen, sondern als Ergebnis eines potenziell unabschließbaren Diskurses. Sie ist nicht das, was sich subjektiv evident anfühlt, sondern das, was sich unter Bedingungen freier und gleicher Argumentation gegen Einwände behaupten kann. Damit rückt eine weitere Bedingung in den Fokus, die Habermas als ideale Sprechsituation beschreibt. Eine Kommunikationsform, in der Macht, Zwang und strategische Verzerrung suspendiert sind. Ein Zustand, der empirisch kaum vollständig erreichbar ist, der aber als normativer Maßstab fungiert. Denn erst dort, wo Argumente unabhängig von Status, Position oder Durchsetzungskraft zählen, kann sich kommunikative Rationalität entfalten. Die leise, aber klare Stimme der Vernunft, von der oft die Rede ist, ist in diesem Kontext nichts Intuitives oder Spontanes. Sie ist Resultat einer Praxis, der Disziplin Gründe zu geben, der Bereitschaft, sich auf Kritik einzulassen und der Fähigkeit, die eigene Perspektive zu relativieren. Vernunft ist hier also kein innerer Zustand, sondern ein intersubjektiver Prozess. Vor diesem Hintergrund wird doch deutlich, warum viele gegenwärtige Kommunikationsformen nicht einfach defizitär, sondern strukturell verschoben sind. Wo Aufmerksamkeit zur zentralen Ressource wird, verschiebt sich Kommunikation von Verständigung zur Wirkung. Wo Geschwindigkeit priorisiert wird, verliert die Argumentation an Tiefe. Und wo Positionierung wichtiger ist als Begründung, tritt anstelle von Rationalität eine performative Selbstvergewisserung. Sie verlangt, Kommunikation nicht als Bühne zu begreifen, sondern als Raum gemeinsamer Verantwortung. Und sie stellt eine unbequeme Frage, ob wir noch bereit sind, uns dem Risiko auszusetzen, im besseren Argument nicht uns selbst, sondern dem anderen recht zu geben. In seinem Spätwerk, auch eine Geschichte der Philosophie, rekonstruiert Jürgen Habermas die Entstehung moderner Vernunft als genealogischen Prozess, der aus dem Spannungsverhältnis von Glauben und Wissen hervorgegangen ist. Vernunft erscheint dabei nicht als Bruch mit religiösen Traditionen, sondern als deren Transformation. Normative Gehalte werden aus theologischen Kontexten herausgelöst und in diskursfähige säkuläre Formen überführt. Damit verschiebt sich ihr Status grundlegend. Vernunft ist kein zeitloses Vermögen des Subjekts, sondern das Resultat historischer Lernprozesse, in denen sich Formen der Rechtfertigung, Kritik und Verständigung herausbilden. Sie ist gebunden an Sprache, an intersubjektive Verfahren und an die fortlaufende Prüfung von Geltungsansprüchen. Habermas' entscheidende Pointe liegt darin, dass die Moderne ihre normativen Ressourcen nicht aus sich selbst erzeugt. Sie lebt von Voraussetzungen, die sie nicht vollständig reproduzieren kann, insbesondere von semantischen Gehalten, die aus religiösen Überlieferungen stammen und in säkuläre Formen weiterwirken. Verständigung, Wahrheit und Moral sind vor diesem Hintergrund keine abstrakten Prinzipien, sondern historisch sedimentierte Praktiken, die nur unter bestimmten sozialen und kulturellen Bedingungen stabil bleiben. Die eigentliche Frage lautet daher nicht, was Vernunft ist, sondern ob die Bedingungen, unter denen sie sich überhaupt entfalten können, in der Gegenwart noch gegeben sind. Ein oft zitiertes Kernmotiv von Jürgen Habermas ist, nur der zwanglose Zwang des besseren Argumentes soll gelten. Stammt aus seiner Theorie des Diskurses, nicht Macht, Status oder Lautstärke entscheiden, sondern die Qualität des Arguments. Gleichzeitig hat er gezeigt, dass moderne Vernunft nicht voraussetzungslos ist. Sie ist historisch gewachsen, kulturell geprägt und auf soziale Bedingungen angewiesen. Wir kommen zum Ende dieser Folge, ein Thema, das sich vielleicht nicht einfach abschließen lässt, sondern eher nachwirkt. Vielleicht nimmst du etwas für dich mit, einen Gedanken, der dich weiter begleitet oder einen neuen Blick auf etwas, das dir bisher selbstverständlich erschien. Denn genau dort beginnt oft Veränderung, nicht im schnellen Verstehen, sondern im leisen Weiterdenken. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder da bist. Bis dahin, eure Ines.